Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wind in den Segeln, unsere Predigtserie. Und heute haben wir Pfingsten. Ich habe festgestellt, die meisten Menschen haben keine Ahnung mehr, was Pfingsten eigentlich bedeutet und was das Pfingstfest eigentlich ist. Und das ist nicht nur ein Problem unserer heutigen Zeit, sondern war schon damals in der Bibel so, dass nur wenig Leute wie ich Ahnung hatten von Pfingsten. Es gibt in der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte ist ein historischer Bericht der ersten Kirche in der Bibel. Und interessant ist, dass dieses Buch der Apostelgeschichte mit dem Pfingstfest beginnt, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und im Kapitel 19 lesen wir folgende Situation. Das schauen wir uns mal an. Apostelgeschichte 19. Und zwar ist der Paulus, der zu einer Gemeinde in Ephesus geht und er traf dort einige Jünger, lesen wir da. Die Jünger sind also Nachfolger von Jesus gewesen. Und er fragte diese Jünger, also die Nachfolger von Jesus, folgendes. Apostelgeschichte 19, Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworten, nein. Wir haben auch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Ich meine, das waren die, wo Jesus so unterwegs war und wo Paulus krasse Wunder getan hat, wo man denkt, okay, zumindest die in der Bibel müssen doch irgendwie eine Ahnung davon gehabt haben. Aber hier, wie wir sehen, scheinbar hatten sie nicht die Ahnung. Und das ist immer noch heute so. Es gibt viele Christen, die Jesus lieben, in die Kirche gehen, aber nie wirklich den Heiligen Geist erlebt haben. Und viele theologische Vorstellungen haben wir vielleicht gehört über den Heiligen Geist oder Menschen haben schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema Heiliger Geist oder komische Dinge gesehen oder Dinge wurden erzählt, die einem Angst gemacht haben. Mit dem Geist wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Aber der Heilige Geist ist für uns persönlich und für die Kirche wichtig. Die erste Kirche wurde ins Leben gerufen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. So können wir Kirche und das Thema Heiliger Geist eigentlich nicht voneinander trennen. Und mein Ziel ist es, mit der Predigt uns so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, weil jeder eine andere Erfahrung hat oder vielleicht gar keine Erfahrung hat. Ich mache mal eine kurze Umfrage. Wer hat einen landeskirchlichen Hintergrund? Katholisch, evangelisch? Fantastisch. Wer kommt aus einer Baptistengemeinde? Ich auch, bin in der Baptistengemeinde groß geworden. Jemand aus der Brüdergemeinde? Brüdergemeinde? Sehr cool, sehr cool. Pfingstler und Charismatiker, bitte beide Hände heben. Okay, wir sind ja Pfingstler und Charismatiker. Fantastisch. Und wer war einfach nur Heide? Wer war Sünder? Auch gut. Keine Kirche gewesen. Ihr seid die Besten. Da habt ihr gar keine Vorbehalte. Fantastisch, das ist doch gut. Und die Herausforderung ist jetzt, okay, jetzt sind wir in der Kirche und jeder hat einen anderen Hintergrund und jeder hat ein anderes Verständnis, wenn es um das Thema Pfingsten geht und eine andere Prägung. Und ich liebe Witze und Geschichten. Einige sagen, meine Witze sind nicht so gut. Ich finde meine Witze gut, ansonsten würde ich es nicht erzählen. Also wenn ich das gleich erzähle, einfach lachen, das ermutigt mich und dann wird die Predigt besser, okay? Gut, also ich habe folgenden Witz gefunden, um den Unterschied der verschiedenen Kirchen aufzuzeigen und deren Überzeugungen. Und zwar, wie viele Personen braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Bei den Charismatikern nur eine. Die Hände hat er sowieso schon erhoben. Okay, Pfingstler, 10, einer wechselt sie aus, 9 beten gegen den Geist der Finsternis. Bei den Presbyterianern, 10, einer, der die Glühbirne wechselt und 9, die darüber sprechen, wie gut doch die alte Glühbirne war. Bei den Katholiken, die brauchen keine Glühbirne wechseln, weil Kerzen reichen. Bei den Baptisten mindestens 15, eine Person, um die Glühbirne zu wechseln, 3 Komitees, die über den Wechsel befinden und entscheiden, wer den Kartoffelsalat mitbringt. Bei der Gemeinde Gottes, sie verwenden keine Glühbirnen, weil diese im Neuen Testament nicht vorkommen. Bei den Amischen, was ist eine Glühbirne? Aber nicht nur bei den Christen ist es so, wie viele Chiropraktiker braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Nur eine, aber es braucht mindestens 6 Sitzungen. Wie viele Abiturienten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine Ahnung, kommt das in der Prüfung vor? Ich könnte noch weitermachen, aber lasst uns in das Wort Gottes reingehen und bevor ich predige, ja, das war ein Darmswitz, nennt man sowas, okay? Wenn es nicht so halbwitzig ist, nennt man das einen Darmswitz. Meine Frau hatte ein bisschen Zeit, sich daran anzupassen, aber das ist meine Art von Humor. Willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir heute das Pfingstfest feiern dürfen. Und Gott, ich bete, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Und Gott, ich bete, dass wir aus diesem Gottesdienst herausgehen mit neuer Hoffnung, mit neuer Kraft, mit neuer Freude von dir. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Mir geht es heute Morgen nicht darum, irgendwie eine neue Theologie zu bringen, sondern darüber, was die Bibel uns über den Heiligen Geist sagt und was das Pfingstfest, was wir heute feiern, mit uns heute als Christen noch zu tun hat. Und ich liebe es, Klarheit zu bringen. Und darum geht es eigentlich in dieser Serie Wind in den Segeln. Letzte Woche hat der Uwe darüber gesprochen, über Gaben des Heiligen Geistes. Etwas, was Gott uns geben möchte, uns befähigen möchte, was ein Riesensegen ist. Vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass das Wort Geist, was beim Heiligen Geist vorkommt, im Alten Testament Ruach und im Neuen Testament Pneuma eigentlich frischer Wind bedeutet. Und was das Ziel davon ist, dass Gott durch den Heiligen Geist einen frischen Wind in unser Leben hineinbringen möchte. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir nicht vor dem Thema Heiliger Geist weglaufen, sondern eher dahin, weil wir sagen, ja, ich brauche frischen Wind in meinem Leben. Ich brauche Rückenwind, der mich nach vorne bringt. Und heute möchte ich über Pfingsten sprechen. Und damit wir ein klares Verständnis darüber haben, was es eigentlich für uns als Christen und für die Kirche bedeutet. Jesus lebte 33 Jahre auf der Erde, starb am Kreuz für unsere Sünden, wurde ins Grab gelegt, am 3. Tag ist er wieder auferstanden. Und dann lesen wir, dass er 40 Tage nach seiner Auferstehung in seinem verherrlichten Körper auf der Erde war, ging durch Wände und lehrte seine Jünger alles, was sie über das Reich Gottes wissen sollen, und gab ihnen letzte Anweisungen, wurde dann in den Himmel aufgefahren. Das haben wir an Christi Himmelfahrt, das feiern wir da. Und 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu kam das Pfingstfest, wo unter lautem Brausen und viel Aufsehen der Heilige Geist die Jünger erfüllt. Und alles begann mit Apostelgeschichte 2, Vers 1. Da heißt es in der Bibel, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Was interessant ist, Pfingsten war nicht ein Event der Christen, sondern ein Feiertag im jüdischen Kalender. Die Juden hatten mehrere große Feiertage, aber 3 sehr wichtige Feiertage. So wie wir heutzutage Ostern und Weihnachten, so hatten die Juden bestimmte Feiertage. Und was Gott tat, er benutzte diese Feiertage, um den Juden aufzuzeigen, was Jesus eigentlich für sie tun wollte. Juden verstehen das, wenn sie die Feiertage anschauen, wenn sie dann anschauen, was Jesus getan hat. Aber für uns, weil wir die Feiertage gar nicht richtig kennen, ist das, wenn wir das lesen, Hüttenfest und Passa und alles Ganze oder Pfingsten, wir haben damit irgendwie keine Assoziation, keine Verbindung. Und das, was ich machen möchte, ist, euch kurz diese Feiertage aufzuzeigen, was es eigentlich bedeutet und was es für uns heute bedeutet und was für ein Segen dahinter steckt. Denn Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Was er hier sagt, das Gesetz und die Propheten steht für das Alte Testament. Jesus sagt also, ich bin nicht gekommen, das Alte Testament abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Es geht also um das Alte Testament, und Jesus kam es nicht, um wegzunehmen, sondern zu erfüllen. Deswegen lesen wir das Alte Testament, nicht um die Praktiken des Alten Testamentes zu tun, sondern um von den Prinzipien zu lernen. Also können wir Jesu Plan für unser Leben in den Feiertagen der Juden aus dem Alten Testament sehen, weil die ganze Bibel ist christozentrisch geschrieben. Auch wenn das Alte Testament liest, ist es eine Vorschattung auf das, was Jesus eigentlich für uns tun möchte. Weil Jesus war im Prinzip der Plan Gottes. Er war der Sündenfall im Garten Eden, und Gott sagte, irgendwie muss ich das Chaos wieder in Ordnung bringen. Und das ganze Alte Testament geht im Prinzip auf die Vorbereitung für Jesus Christus. Und wenn wir uns die Feiertage anschauen, dann sehen wir Folgendes. Der erste große Feiertag war das Passafest. Und das Passafest war das Fest, das sie, das Volk Israel, feierten, um zu feiern, dass sie aus Ägypten befreit worden sind. Für alle, die die Geschichte vielleicht nicht kennen, das Volk Israel kam nach Ägypten, weil eine große Hungersnot in ihrem Land war. Und der Pharao nahm sie dann dort als Sklaven, dass sie für ihn arbeiteten. Aber Gott wollte sein Volk nicht in Gefangenschaft haben, sondern wollte sie frei haben. Aber der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen, also schickte Gott diese 10 Plagen, um den Pharao dazu bewegen, sein Volk ziehen zu lassen. Und die 10. Plage war, dass jeder männliche Erstgeborene sterben musste. Gott wollte aber nicht, dass irgendjemand aus dem Volk Israel sterben würde. Deswegen gab er ihnen die Anweisung, das Blut von einem Lamm zu nehmen und an die Türschwellen zu streichen. Und er sagte, wenn ich das Blut an eurer Tür sehe, werde ich an diesem Haus vorübergehen. Dann kamen sie aus Ägypten, und Gott sagte, hey, ich möchte, dass ihr euch immer an diesen Tag erinnert. Ich habe euch aus der Gefangenschaft befreit. Mein Ziel für euch ist nicht, dass ihr gefangen seid, sondern dass ihr freie Menschen seid. Und dann gab er ihnen folgende Anweisung für dieses Passafest. Sie nahmen ein Lamm und schlachteten es genau um 9 Uhr am Morgen. Und dann wurde das Lamm nach dem jüdischen Gesetz um 15 Uhr gebraten. Und der Sinn dahinter war das Symbol, dass das Blut des Lammes ihre Sünden bedeckte. Die Sünden waren immer noch da, ich bin immer noch ein schlechter Mensch, aber dieses Blut bedeckte meine Schuld. Und jetzt, wenn wir es sehen, Jesus kam, um diesen Feiertag zu erfüllen. Was interessant war, Jesus wurde Karfreitag am Passafest gekreuzigt. Ratet mal, um wie viel Uhr? Um 9 Uhr. Und dann wurde er ins Grab gelegt. Um wie viel Uhr? Um 15 Uhr wurde er ins Grab gelegt. Aber sein Opfer bedeckte nicht nur unsere Sünden, sondern entfernte unsere Sünden. Sie wurden komplett von unserem Leben weggenommen. Er sagt, du musst nicht mehr damit rumlaufen. Es ist nicht einfach nur zugedeckt, sondern es ist komplett von dir entfernt worden. Und wenn ihr dieses Muster versteht, dann werdet ihr sehen, was für eine Schönheit eigentlich dahinter steckt. Jetzt kannst du sagen, ja, hast du sie irgendwie ausgedacht. Nee, das ist Theologie 1. Korinther 5, Vers 7. Paulus sagt, ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passahlamm geopfert worden ist. Das heißt, hier ist das Bild. Jesus ist das Passahlamm, das geschlachtet worden ist, nicht nur um zuzudecken. Ja, wir kehren das einfach mal ein bisschen unter den Teppich. Nein, nein, Jesus sagt, ich will es nicht zudecken, ich will es komplett aus deinem Leben nehmen. Dass du nicht mehr mit diesem Rucksack der Schuld und was du alles falsch gemacht hast, rumlaufen musst, sondern dass du als freier Mensch nicht mehr gefangen von deiner Vergangenheit rumlaufen musst. Und was für ein Segen, dass wir das feiern können. Juden verstehen das sofort und für uns ist es irgendwie so, okay, Passafest und Passahlamm. Das Passahlamm steht also für unsere Errettung. Im Neuen Testament steht es dafür, dass wir errettet werden können und es steht über allem anderen. Gott hat noch viel mehr für uns geplant. Es gibt viel mehr, was wir erleben dürfen. Aber bei dem Passafest geht es um das Geschenk der Errettung, dass du nicht erarbeiten oder verdienen musst. Und es steht für sich, damit wir es nicht vermischen mit anderen Dingen, wie Bibel lesen, beten und gute Werke tun. Gott hat mehr für uns, was wir tun können, aber wir sollen uns unsere Errettung nicht erarbeiten. Gott liebt dich, so wie du bist. Deine Errettung, die Vergebung der Schuld, ist ein Geschenk, was Gott dir gibt. Und im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9, schreibt Paulus dazu, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und deswegen ist Martin Luther damals so abgegangen bei den Ablassbriefen. Ja, jetzt musst du hier das noch kaufen und das noch machen. Und du musst auf jeden Fall Ave Maria beten und alles Ganze. Du musst dir deine Vergebung erarbeiten. Aber Paulus sagt, nein, nein. Deine Vergebung ist ein Geschenk Gottes aufgrund der Gnade, aufgrund des Glaubens. Vers 9, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung. Gott, ich war jetzt echt ein guter Mensch diese Woche. Jetzt kannst du mal ein paar Gebete von mir erhören. Nein, nein, du musst es dir nicht erarbeiten. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Ich bin ein guter Christ. Ich habe heute schon so viel in der Bibel gelesen. Bevor der Gottesdienst angefangen hat, ich habe schon 2 Stunden für alle hier gebetet. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Liebe nach Leistung, wie wir aufgewachsen sind. Immer, ja, ich bin gut, ich werde belohnt, ich bin schlecht, ich werde bestraft. Nein, das ist nicht unser Gott. Unser Gott liebt, auch wenn wir es nicht verdient haben und uns irgendwie anders verhalten. Du kannst nichts dazu tun. Du musst nicht in die Kirche gehen. Dein Tun errettet dich nicht. Es ist ein Geschenk Gottes. Alles, was du tun musst, ist einfach nur dein Leben Jesus anvertrauen und ja dazu zu sagen. Aber da sollen wir nicht stehen bleiben, sondern Gott hat viel mehr für unser Leben geplant. Wir sollen einen nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt, den finden wir in dem 2. großen jüdischen Feiertag und das ist das Pfingstfest. Und Pfingsten ist auch so die Frage, okay, Pfingsten, was heißt das eigentlich? Und Pfingsten kommt eigentlich von dem griechischen Pentekoste und bedeutet eigentlich nichts anderes als 50, okay? Das heißt, die Pfingstler sind eigentlich die 50er, hoffentlich die richtigen 50er und nicht die falschen 50er. Das Wort Pfingsten hat also ursprünglich nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern war ein jüdisches Fest, was 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wurde. Interessant ist, dass auch in unserem Kalender 2000 Jahre später, 7 Wochen nach Ostern, feiern wir Pfingsten. Es ist einfach der 50. Tag nach Ostern. Also wenn du mir nicht glaubst, geh zu Hause an deinen Kalender und zähl nach 50 Tage nach Ostern. Was haben wir? Wir haben Pfingsten. Die Juden feierten, dass ihnen das Gesetz Gottes gegeben wurde auf dem Berg Sinai. Sie sind also aus Ägypten geflohen. Komm an den Berg Sinai an. Die Gegenwart Gottes ist da mit einer Wolke, Feuer, Beben, lautes Brausen. Und Gott schrieb sein Gesetz auf steinerne Tafel. Ein gewaltiges Ereignis. Das Volk Israel war unten, war nicht auf dem Berg. Mose war da bei Gott. Und das Volk Israel unten dachte so, mal gucken, was Gott da mit dem Mose anstellt. Ich weiß gar nicht, ob der wiederkommt. Also, weil das Volk Israel unzufrieden sagte, wir bauen uns unseren eigenen Gott. Und so bauten sie sich, verselbstständigten sich und gossen sich ein goldenes Kalb. Und aufgrund ihres Ungehorsams starben an diesem Tag 3000 Menschen. Und jetzt feiern wir Pfingsten. Und für uns Christen ist Pfingsten das Fest, an dem wir feiern, dass der Heilige Geist mit lautem Brausen und Feuer auf die Jünger fiel. Und Gott schreibt sein Gesetz nicht mehr auf steinerne Tafel, sondern durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, sodass wir Gott in uns haben. Und jetzt ratet mal, wie viele Menschen an Pfingstfest gerettet worden sind? 3000 Stück. nach der Predigt und Leute sagen, hey, das haben wir noch nie gehört, was müssen wir tun? Glaubt Jesus Christus und folgt ihm nach. Und 3000 Menschen haben an diesem Tag eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und das zeigt ein wunderbares Bild, was Gottes Plan eigentlich für uns ist. Und wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, da heißt es ab Vers 3, sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben, also am Kreuz, zeigte, denen er viel überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt sagst du, okay, 40, dachte 50, ja, warte ab. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft zur Errettung, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Und das war, er verheißt es, 40 Tage war da, fährt in den Himmel. Sie warten 10 Tage, bis das Pfingstfest kommt. Und das, was er hier ihnen sagt, ist, dass sie Zeugen von Jesus sein sollten, so wie auf uns übertragen. Seid die Zeugen von Jesus in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, bis an die Enden der Erde. Und die Jünger brauchten die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, den Wind in ihrem Segeln, um diesen Auftrag zu erfüllen, um seine Zeugen zu sein. Und hier kommen die Werke ins Spiel. Gott sagte, er hat eine Aufgabe für dich und für mich. Wir sollen seine Zeugen sein, überall auf der Welt. Und warum geht es also um Pfingsten? Es geht nicht um wilde Gottesdienste oder Gänsehaut oder Umfallen. Einige dieser Verpackungen haben Menschen irgendwie abgestoßen oder abgeschreckt vom Heiligen Geist. Aber an Pfingsten geht es um die Bevollmächtigung Gottes, erfolgreich durch dieses Leben zu gehen. Pfingsten ist wofür? Um Pfingsten geht es darum, dass wir Kraft empfangen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Dass wir als Nachfolger von Jesus etwas tun können, was wir ohne den Heiligen Geist nicht tun können. Und zwar Liebe, Hoffnung, Licht an die Orte zu bringen, wo Gott uns hingestellt hat. Aber dann gibt es noch das Hüttenfest, und das war das dritte jüdische große Fest. Die ersten beiden Feste waren im Frühjahr, das dritte im Herbst, in der Erntezeit. Und das Hüttenfest diene dazu, die Juden an die Wanderung durch die Wüste zu erinnern. 40 Jahre ist das Volk durch die Wüste gewandert, wo sie keine permanenten Häuser hatten. Sie hatten Zelte, mit denen sie unterwegs waren. Jedes Mal, wenn sich die Wolkensäule hob, und mussten sie alles wieder einpacken und mitziehen. Und sie wohnten in Zelten, bis sie zu ihrem Ziel der Reise im verheißenen Land kamen. Und wie ist das Hüttenfest erfüllt worden? Sie wanderten und lebten in temporären Zeltenhütten. Sie wurden in ihr neues Zuhause, in das verheißene Land gebracht. Es wurde während der Erdenzeit gefeiert. Und wir sind genauso auf der Wanderung, auf einer Reise in unser verheißenes Land, dem Himmel. Paulus schreibt, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde, weil der Himmel ist unser wahres Zuhause, was uns Hoffnung und Kraft schenkt, auch in der Zeit jetzt, dass wir wissen, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, was mein Ziel ist. Aber bevor das ist, wird es eine große Ernte geben. Und das erleben wir schon heute. Mehr Menschen haben sich in den 17 letzten Jahren für Jesus entschieden, als in den letzten 2000 Jahren zusammen. Und die Wiederkunft Jesu wird auf jeden Fall kommen, weil die Bibel darüber spricht. 1. Thessaloniker 4, 16 und 17 spricht, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Es gibt drei Feiertage, weil es drei Dinge gibt, die wir für unser Leben verstehen müssen. Das Passafest, es fängt alles mit dem Kreuz von Jesus an. Es ist ein Geschenk Gottes, du musst nichts dafür tun. Er hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir seine Zeugen sein sollen. Und deswegen gibt es Pfingsten nicht nur zur Unterhaltung, damit wir nette Gottesdienste haben, sondern für unseren Auftrag, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, damit wir schließlich das Hüttenfest erleben und wir werden die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen. Viele verstehen das Kreuz und hoffen, dass sie irgendwie in den Himmel kommen, aber was ist in dem Hier und Jetzt? Apostelgeschichte 2, Vers 12 sagt Folgendes. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung. Und so ist heutzutage auch, ja, Pfingsten, ja, Heiliger Geist, was hat das alles zu bedeuten? Ganz einfach, Gott wünscht sich, dass du seine Kraft in deinem Leben erfährst. Diesen frischen Wind in den Segeln, den wir immer wieder brauchen, weil so wie mein Handy regelmäßig leer geht, ist unser Leben manchmal genauso. Unser Leben geht regelmäßig leer und das, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Powerbank. Und die Powerbank, an der wir uns anschließen sollen, ist der Heilige Geist. Er möchte uns befähigen. Er möchte uns seine Kraft schenken. Er möchte unseren Akku wieder aufladen. Gott möchte uns bevollmächtigen auf drei Arten und Weisen. Die erste Art, wie uns Gott bevollmächtigen möchte durch den Heiligen Geist, ist, er möchte uns bevollmächtigen, dass wir gerecht leben können. Denn erinnert euch, Pfingsten war das Fest, an dem gefeiert wurde, dass das Gesetz gegeben wurde. Und viele von uns denken so, oh, hey, wenn ich Christ bin, ja, ich warte lieber noch mit dem ganzen Christentum, weil wenn ich Christ werde, woran kommen die ganzen Regeln und Gesetze und 10 Gebote? Das ist mir alles zu kompliziert. Ich bin nicht so ein guter Mensch. Dann warte ich lieber und dann weiß ich irgendwann, wenn ich älter werde und kurz vor dem Krepieren bin, dann sage ich, ja, Jesus, ich bin ja regelmäßig in die Kirche gegangen und dann sage ich ja dazu. Das ist das, wie wir oft diese Vorstellung haben. Aber wenn du Pfingsten persönlich erlebst, das, was passiert ist, dass der Heilige Geist in dein Herz kommt und es ist nicht so ist, boah, jetzt muss ich mich irgendwie benehmen, jetzt muss ich ein guter Mensch sein, sondern der Heilige Geist ist in dir und er wird dich dazu bewegen, dich führen und leiten. Das ist nicht ein, ich muss mich an dem Gesetz halten, sondern ich will, ein Verlangen wird gerne, ich möchte Gott, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir gefallen, ich werde es nicht tun, weil eigentlich sind die 10 Gebote so geschrieben, dass nicht da steht, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass dieses große Bild ist nicht ein Verbot, sondern eine Anweisung, dass du es nicht tun wirst, weil wir ein anderes Verlangen in unserem Herzen haben. Römer 8, Vers 9 drückt es wie folgt aus. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, tut er sein Werk in unserem Herzen. Ich gehorche nicht den 10 Geboten, oh, das steht in der Bibel, sondern ich lasse mich führen und leiten durch den Heiligen Geist, weil er mir den Herzschlag Gottes schenkt. Und dann macht Glauben viel mehr Spaß. Und dann ist Kirche nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich irgendwie hingehen. Es ist viel leichter, so den Glauben zu leben mit dem Heiligen Geist, der uns führt und leitet und nicht irgendwie, ich bin ein guter Christ und es ist anstrengend, Christ zu sein. Nein, es macht Spaß, weil der Heilige Geist uns bevollmächtigt, gerecht zu leben. Jesus sagt sogar in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird zu dir sprechen, er wird dich führen und leiten. Er wird dir sagen, hey, keine gute Entscheidung, geh da besser nicht hin, geh lieber dahin. Hey, das Wort verkneifst du dir, sag lieber was anderes. Er wird dich führen und leiten. Jesaja 30, 21, die Bibelstelle habe ich vor 2 Wochen euch schon mal gezeigt. Da heißt es, wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören, die zu euch sagt, dies ist der Weg, dem sollt ihr folgen. Und das ist genau das, was ich mir für jeden Einzelnen von uns wünsche, dass wir merken, wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Und das ist genau das, was ich vor 9 Jahren erlebt habe, als wir vom Bodensee zurückgezogen sind, hier in die Gegend. Und meine Frau und ich sind durch Düsseldorf gelaufen und wir hatten so ein klares Reden von Gott, dass das die Stadt ist, wo wir die Kirche starten sollten. Und eigentlich habe ich gedacht, es ist ja viel leichter, Wanderprediger zu sein, weil ein bisschen der Kirche und der Kirche. Und du brauchst dir mit den ganzen Problemen der Menschen nicht abgeben, weil du gehst einfach hin, machst eine nette Predigt und vor allen Dingen, wenn du ständig in einer anderen Kirche bist, brauchst du keinen neuen Predigten schreiben. Du hast eine Predigt, die predigst ein halbes Jahr durch und alle sagen, boah, der kann die aber auswendig und boah, wie er es vorträgt. Ich wünschte, mein Pastor könnte das machen. Ja, ist ja leicht, weil ich eine Predigt habe, die habe ich 6. Ja, auf jeden Fall. Das war eigentlich mein Gedanke, wo ich gedacht habe, es ist viel leichter, boah, Menschen sind manchmal so kompliziert. Und dann kam eine Anfrage von einer Kirche aus Norddeutschland, und wo wir gedacht haben, wir haben eine Vor- und Nachteilliste gemacht und Vorteile war ein sicheres Gehalt, oben sind die Häuser viel günstiger, viel mehr Land, viel mehr weiter und das Meer ist da. Und auf der Nachteilseite war gar nichts eigentlich. Und das war so, ja, also lass uns da hinziehen. Aber irgendwie, als wir gebetet haben und Gott gefragt haben, Gott, was ist unser nächster Schritt, wohin sollten wir gehen, haben wir irgendwie gespürt, ich bin wirklich auch dahin gefahren, ich habe dort gepredigt, eine Testpredigt gehalten, habe das Leitungsteam da getroffen und noch bevor wir in diese Stadt reingefahren sind, haben Jess und ich, wir haben uns angeschaut und gesagt, ich glaube, das ist nicht der Ort, wo wir sein sollten. Und wir hatten so eine Sicherheit, weil war alles nett, ist alles gut gelaufen, aber irgendwie haben wir gespürt, das ist nicht der Ort, wo wir hingehen sollen. Und dann kam die Idee, von einer Kirche für Düsseldorf, eine Kirche für Düsseldorf zu starten. Und so entstand die Vision Kirche für Düsseldorf, ein Ort, an dem Menschen Gott erleben und aufblühen. Und wir hatten kein Team, wir hatten keine Kohle, kein Gebäude, aber wir hatten klares Reden Gottes. Und dass sein Auftrag, den er uns vor 9 Jahren gegeben hat, immer noch Bestand hat und dass er uns befähigen wird, das Ganze umzusetzen. Das Zweite ist, der Heilige Geist möchte dich bevollmächtigen, ein übernatürliches Leben zu führen. Der Heilige Geist möchte dich befähigen, ein übernatürliches Leben zu führen. Du wurdest nicht geboren, einfach nur ein natürliches Leben zu führen. Als Jesus auf dieser Erde war, das, was er erlebte ein übernatürliches Leben. Er hat gepredigt und Menschen wurden geheilt. Menschen haben Freiheit gefunden, Menschen wurden gerettet. Sogar Tote sind bei ihm auferstanden. Und niemand zweifelt daran, dass Jesus irgendwie eine übernatürliche Person war. Und dann heißt es, diese Vers, den Uwe letzte Woche schon gesagt hat, Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, wo ich denke, boah, ey, das war Jesus. Ich meine, call me Jesus, nein, ich bin Stefan, ich bin nicht Jesus. Aber er fordert uns heraus, dass wir nicht einfach nur ein natürliches Leben leben, sondern dass wir zu unserem Natürlichen etwas Übernatürliches bekommen. Und das ist der Heilige Geist. Und es muss nicht komisch, verrückt oder sonst was sein, aber als ein sichtbares Zeichen für diese Welt, für die Menschen um uns herum, dass Jesus immer auch lebt und dass das Pfingstfest nicht nur irgendwas war vor 2000 Jahren, sondern dass es immer noch eine Bedeutung für uns hat, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, um uns Kraft zu schenken, um seinen Frieden zu schenken, um uns Weisheit zu geben. Und du wirst mit Leuten zusammen sein, du wirst Dinge sprechen, wo die Leute sagen, hey, woher weißt du das? Das hast du doch gar nicht gelernt. Und dann kannst du sagen, ja, es ist eine Weisheit, die Gott mir geschenkt hat. Oder du gehst in eine stressige Situation auf der Arbeit und alle drehen am Rad und du hast so einen Frieden. Leute sagen, hey, wo kommt der Frieden? Das ist der Heilige Geist, der mir geschenkt worden ist, dass ich auch durch diese Zeit hindurchgehen kann, auch wenn alle Panik schieben. Gott möchte, dass wir nicht nur ein natürliches Leben leben und mit allen irgendwie mitschwimmen. Alle haben Panik, ich habe Panik. Nein, nein, ich werde nicht Panik haben. Alle drehen am Rad, nee, ich werde nicht am Rad drehen. Alle haben keine Kraft mehr. Alle sagen, boah, ja, wie war die Woche? Ja, echt anstrengend, bin echt müde und keine. Nein, ich bin nicht müde. Ich bin voller Kraft und Energie, weil der Heilige Geist meine Powerbank ist. Er füllt mich immer wieder auf. Ich möchte nicht einfach nur natürlich leben, ich möchte übernatürlich leben durch den Heiligen Geist. Und genau das, dafür ist Pfingsten da. Und mein Ziel mit dieser Kirche ist auch nicht einfach nur, ich habe diese Kirche nicht gestartet, um mein Einkommen zu sichern oder um nette Bilder auf Instagram zu posten oder einen tollen Kaffee an die Leute rauszugeben, sondern mein Ziel war, einen Ort zu haben, wo Leute hinkommen können, wo sie Gott erleben können und wo sie von Gottes Kraft berührt werden. Und Paulus drückt es wie folgt aus, weil das war der Herzschlag auch von Paulus. 1. Korinther 2, Vers 4 sagt es, was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst oder kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Und das ist mein Wunsch, wenn Leute in unsere Gottesdienste kommen, dass sie nicht irgendwie nette Worte von Stefan hören. Ja, der Witz war jetzt nicht so gut, aber war interessant, sondern dass Gott heute Morgen zu jedem Einzelnen von euch spricht. Jedes Mal, wenn wir die Stühle hier aufbauen, ich bete für jeden Stuhl, dass egal wo du dich hinsetzt, dass Gott einfach da ist. Weil das, was Menschen brauchen, ist nicht einfach nur etwas Natürliches, sondern wir alle brauchen ein übernatürliches Wirken Gottes in unserem Leben. Die Leute sollen nicht einfach nur tolle Witze hören oder Geschichten, sie brauchen Gottes Kraft. Wir wollen die Menschen nicht zu einer tollen Kirche hinbringen, sondern zu einem großartigen Gott, der heilt, der befreit, der Menschen wiederherstellen kann, der Ehe wiederherstellen kann, der Freiheit schenken kann von Abhängigkeiten, der ein Leben verändern kann. Gottes Kraft wirkt heute noch und ist heute uns, steht uns immer noch zur Verfügung, so wie damals vor 2000 Jahren an dem Pfingstfest. Und mein letzter Punkt, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, der Heilige Geist bevollmächtigt uns, die Mission, den Auftrag zu erfüllen, den er uns gegeben hat. Wir sind von Gott berufen worden, ein Leben zu führen. Die Kirche ist nicht für uns da, sondern die Kirche sind wir und wir sind für die Welt da, um Gottes Licht in die Finsternis von Düsseldorf zu bringen, den Ärmsten der Armen dieser Welt zu dienen. Wir wollen weitere Kirchen starten, wo es keine Kirchen gibt, Licht und Hoffnung zu bringen. Wir wollen eine Kirche für die Stadt sein. Und deswegen sage ich immer, egal was du glaubst, egal wo du herkommst, egal was dein Hintergrund ist, jeder ist in dieser Kirche herzlich willkommen. Heißt es, das irgendwie, was ist das, was bedeutet das eigentlich für uns? Das bedeutet, hey, mein Herzschlag ist, lass uns schauen, dass wir nicht darauf schauen, ja, also das Lied, das haben wir jetzt aber schon zu oft gesungen, das gefällt mir gar nicht mehr. Und vielleicht können wir das irgendwie anders machen. Und der Kaffee, der war nicht so ganz, wenn es darum nur noch geht, um die Äußerlichkeiten, dann haben wir den Herzschlag Gottes verpasst. Sondern sein Herzschlag ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Herzschlag ist, dass die Liebe Gottes, dass Hoffnung, dass Kraft an die Orte hineinkommt, wo keine Kraft und wo keine Liebe und keine Hoffnung ist. Dafür gibt es die Kirche, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dass wir Hände und Füße von Jesus sind. Und wo Leute vielleicht nie in die Kirche gehen würden, dass du die Kirche bist, an dem Ort, wo Gott uns hingeht. gestellt hat. Und das ist mein Herzschlag. Deswegen freue ich mich drauf, wieder auf die Obdachlosen Weihnachtsfeier von Daniel Riedel und dem Team von Tours und da einfach in Segen zu sein, an einen Ort zu gehen, wo nicht jeder hingehen würde. Ich freue mich drauf, dass wir nächstes Jahr ein weiteres Team wieder nach Afrika schicken werden, um dort den Menschen zu dienen, den Ärmsten der Armen, da bis in alle Welt, in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, bis an die Enden der Welt sollen wir seine Zeugen sein. Aber aus unserer eigenen Kraft wird es nicht funktionieren. Die Bibel sagt, Jeremia 29, Vers 7, bemüht euch um das Wohl der Stadt. Das ist unser Auftrag. Aber all das ist nur möglich, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben. Wir brauchen mehr als unsere eigene Kraft. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ein kleines Experiment vorbereitet. Und zwar, wie wir oft unser Leben leben, ist, dass wir versuchen, unser Lebensglas zu füllen, wo wir sagen, hey, ich brauche irgendwie neue Kraft und ich brauche keine Ahnung was. Und das, was wir oft tun, ist sagen, okay, ich will ja ein guter Mensch sein, ich streng mich an, ich will ein gutes Leben leben. Und so stehen wir da und sagen, hey, ich fülle mein Lebensglas und ich streng mich an und ich versuche, ein guter Mensch zu sein und hey, ich stehe früher auf und ich bleibe länger wach und arbeite härter und bete mehr und ich streng mich irgendwie an, aber dann schaue ich mir mein Lebensglas an und denke so, das liegt vielleicht daran, weil ich falsche Systeme habe. Vielleicht muss ich noch früher aufstehen und mich noch mehr anstrengen, damit noch mehr irgendwie rauskommt. Dann schauen wir es an und denken so, hey Mist, das ist irgendwie auch noch nicht. Ah, ich weiß, woran das liegt. Keiner supportet mich. Wenn alle mit anpacken würden, was machen eigentlich meine Angestellten den ganzen Tag? Lass sie härter arbeiten, lass sie mehr arbeiten. Ja, es funktioniert. Und meine Kinder? Die sollen auch mit anpacken, die sollen mir helfen, mein Leben zu leben. Und ich drücke und presse und irgendwie wundere ich mich, obwohl ich mich so angestrengt habe. Es ist nicht ein Leben in der Fülle. Und die ganze Zeit denkt sich Gott so, hey, ganz ehrlich, der Heilige Geist ist da. Steht die ganze Zeit dir zur Verfügung. Und wir versuchen, aus unserer eigenen Kraft unser Leben irgendwie zu füllen, aus unserer eigenen Kraft irgendwie Gas zu geben. Und der Heilige Geist sagt, hey, ganz ehrlich, nimm einfach einen Schluck von mir. Ich habe alles schon vorbereitet. Ich möchte dein Glas auffüllen bis zum Rand. Im Psalm 23 heißt es, dass Gott uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde, dass er unser Haupt mit Öl salbt, unser Becher fließt über. Und dieses Bild von diesem Becher, der überfließt, ist ein Bild eigentlich für den Heiligen Geist. Denn Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Nicht wie eine gepresste Orange, wo nichts mehr rauskommt, sondern wie ein lebensspendender Strom. Dann heißt es weiter, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus Christus glauben. Du hast einer begeistert. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht sagst du ja, aber irgendwie, ich möchte nicht so ein komischer Heiliger Geist-Typ sein. Irgendwie, ich möchte nicht so in die Ecke gestempelt werden. Aber ganz ehrlich, keiner, der bei Starbucks ist, wird sich aufregen, dass es nach Kaffee riecht. Ey, was fällt dir denn hier ein? Wieso riecht es hier so nach Kaffee? Ist dir schon mal aufgefallen, du bist irgendwie bei Volt oder beim Starbucks, gehst raus und deine Klamotten riechen nach Kaffee? Ja, du warst im Café. Was für eine große Überraschung. Wenn es um die Kirche geht, die Kirche wurde durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen und keiner wird sagen, hey, was habt ihr mit dem ganzen Heiligen Geist-Zeug hier in der Kirche zu tun? Hey, wir sind die Kirche! Die Kirche sollte voll sein mit dem Heiligen Geist. Nicht komisch, verrückt, sondern dass er uns eine Kraft gibt, die zu unserem Natürlichen zukommt, dass wir ein übernatürliches Leben in der Fülle leben können und nicht verkrampfte Christen sind, die irgendwo rumlaufen. So ein Leben aus der Fülle frischer Orangensaft. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil Gott so gut ist und weil er gute Pläne für unser Leben hat. Und ich möchte mit Folgendem schließen. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist macht mich nicht besser als andere. Es macht mich besser, als ich bin.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!